jedes Geld, was wir jetzt nicht in Klimaschutz investieren, wird ganz, ganz viel teurer in 10, 20 Jahren als Klimafolgekosten und auch als tatsächlich Wirtschafts- und Transformationsfolgekosten. Das ist aber natürlich nicht so populär, das ist nicht ganz so in so einer Zykluslogik von, man wird irgendwie für alle 4 Jahre gewählt und dann macht man eben das, was für 4 Jahre irgendwie praktisch erscheint und nicht das, was für die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht sinnvoll ist.
Guten Tag Marina, hallo.
Guten Tag Stefan, willkommen zu einer neuen Folge Die Energie der Gesellschaft.
Ja, und schöne Grüße nach Münster.
Und schöne Grüße nach Essen, nehme ich an.
Richtig, ich sitze in Essen in meinem Arbeitszimmer, das immer mal wieder als Studio fungiert. Da freue ich mich besonders drüber. Denn heute nehmen wir die 8. Folge unseres gemeinsamen Podcasts, Die Energie der Gesellschaft, auf, wie du schon gesagt hast. Das Thema lautet zwischen Klimaschutz und Schuldenbremse. Wie geht Generationengerechtigkeit? Fragezeichen.
Das ist ein Thema, mit dem ich einen großen Beef habe. Also nicht mit dem Thema. Ich finde es gut, dass wir das Thema haben, aber ich habe viel Wut für diese Folge.
Ja,
ich
ja,
bin ja schon seit längerem irgendwie als Kinderlobbyistin unterwegs, weil ich an Schulen arbeite und sehe zunehmend, wie die jüngeren Generationen einfach keine Zielgruppe der aktuellen Politik sind und wie sich dann alle wundern, warum wählen so viele junge Menschen irgendwie populistisch, ohne sich zu fragen, was tun wir eigentlich, um für die Zukunft genau dieser jungen Menschen zu sorgen.
Darüber können wir uns ja im Laufe der Folge noch unterhalten. Unser Gast Carla Rimzma ist dafür prädestiniert sicherlich, um uns da vielleicht auch nochmal aus einer anderen Perspektive abzuholen, zumindest mich. Bei euch ist der Altersunterschied nicht ganz so groß.
Wobei wir natürlich Carla nicht primär als Vertreterin einer ganzen Generation eingeladen haben, sondern vor allem auch als Stimme von Fridays for Future, als Stimme, die sich ganz, ganz früh für Klimaschutz eingesetzt hat. Und mich würde total interessieren, wie diese Bewegung jetzt reagiert auf all das, was passiert ist, auf Trump, auf all die Entwicklungen in Europa und was da die internen Diskurse sind.
Naja, und vielleicht sortieren wir am Anfang erstmal, was da überhaupt los ist. Also es gibt ja so eine gefühlte Wahrnehmung, dass Klimaschutz auf der Skala der wichtigen Themen weiter in den Hintergrund gerät oder in den Hintergrund gedrängt wird. Und gleichzeitig, das haben wir jetzt in einer aktuellen Umfrage vom Herbst diesen Jahres, die wir gemeinsam mit dem RWI in Essen und Forsa gemacht haben, haben wir festgestellt, dass die Zustimmungswerte für die Items der Energiewende, also die konkreten Maßnahmen wie Ausbau erneuerbarer Energien, Netzausbau, Kohleausstieg, Atomausstieg, dass die total hoch sind. Also meistens jenseits der 70%, also Gesamtbevölkerung repräsentativ. Und dass das ziemlich stabile Werte sind über die letzten 4 Jahre. Also da hat sich gar nicht so viel verändert. Und auf der anderen Seite gibt es eben diese ganzen Umfragen, die sagen, ja, erst kommt irgendwie, weiß ich nicht, wirtschaftliche Entwicklung, Frieden und solche Fragen, Migration, sagen auch viele. Und Klimaschutz kommt dann irgendwann viel weiter hinten, als das in der Vergangenheit der Fall ist. Also die Frage ist ja, wie kriegen wir das zusammen? Oder wie kriegen wir das Potenzial pro Energiewende, was ja offenbar in diesen Zahlen drinsteckt, irgendwie erreicht. Und das ist vielleicht ein ganz guter Ansatzpunkt, um eben nicht nur über dieses Stimme einer Generation gegen andere Generationen zu schwadronieren, sondern eben tatsächlich, um über Klimaschutz zu sprechen in der jetzigen Situation.
Und ich meine, letzten Endes sind solche Umfragen nach der Priorität von Problemen auch ganz oft einfach ein Abbild der medialen Landschaft. Ich priorisiere natürlich das als Problem, was mir als Problem die ganze Zeit um mich herum suggeriert wird. Und ich glaube, mit Carla, die ja auch sehr medienerfahren ist, würde ich sehr gerne auch kurz über die Rolle der Medien dabei sprechen, wie diese Diskurse gesetzt werden, wer sie setzt, warum und was jetzt gerade passiert.
Aber weißt du was? Um das im Ansatz irgendwie hinzubekommen, sollten wir Carla Rimzma jetzt in unseren Podcast holen, dass wir starten. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich freue mich sehr. Carla Rimzma, Carla, hallo. Schön, dass du bei uns bist.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, sehr gern. Freut uns sehr, dass du mitmachst. Wo treffen wir dich an, wenn ich das fragen darf?
In Berlin, in meinem WG-Zimmer.
Cool. Berlin, Essen, Münster. Sehr schön. Wie gesagt, unser Thema lautet zwischen Klimaschutz und Schuldenbremse. Da reden wir auch noch mal drüber. Es gibt ja verschiedene Urteile und verschiedene Denkschulen auch, die die Themen so ein bisschen gegeneinander ausspielen. Aber das Kondensat, was sich daraus ergibt, ist die Frage, wie bekommen wir tatsächlich eine Form von Gerechtigkeit zwischen den Generationen hin, ohne dabei den notwendigen Klimaschutz aus den Augen zu verlieren. Vielleicht stelle ich dich kurz vor. Ich habe mein Wissen maßgeblich aus Wikipedia. Wenn da irgendwas nicht stimmen sollte, dann grätsch einfach rein. Du bist aus Berlin, habe ich gelesen, Mitte 20, warst Schulsprecherin und sagst selbst, dass das dich noch nicht so sehr politisiert hat. Das kam ein bisschen später. Bist für dein Bachelorstudium Politik und Wirtschaft, hieß der Studiengang, 2016 nach Münster umgezogen. Bist jetzt wieder in Berlin. Kümmerst dich derzeit vorrangig um Klimaschutz, um Aktivismus, um Fridays for Future oder auch um andere Dinge. Vielleicht kannst du davon auch ein bisschen erzählen. Ich habe gelesen, dass die intensivere Auseinandersetzung mit Klimaschutz und auch so erste Erfahrungen mit Aktivismus in der frühen Studienzeit oder ab der frühen Studienzeit eingesetzt haben. Und ich habe gelesen, dass die Initialzündung dafür die Rede von Greta Thunberg auf dem UN-Klimagipfel in Katowice 2018 gelegt worden sind. Kannst du dich noch erinnern, was dich da in dieser Rede besonders getriggert hat oder aktiviert hat?
Ja, ich glaube, viele können sich ja sicherlich noch an diese Rede von Greta erinnern. Greta ist da bei der Weltklimakonferenz in Katowice aufgetreten und ich fand das so bemerkenswert, dass eine Person in dieser Klarheit, manche Leute haben gesagt, das sei radikal, aber ich würde sagen, einfach in der Klarheit über das Klima gesprochen hat, wie wir es sonst ganz selten erleben. Oder wie wir es sonst oft nur erleben in so, das ist jetzt alles so Horrorszenarien, die hier an die Wand gemalt werden. Und Greta war ganz, ganz klar in dem, wie sie erzählt hat, wie der Status der Welt ist und dass sich da was verändern muss. Und das Ganze kam ja zu einem Moment, wo wir hier in Deutschland, aber auch 2018, einen riesigen Hitzesommer erlebt haben, wirklich mit ausgetrockneten Flüssen, mit Dürre, mit Ernteeinbrüchen, also zum ersten Mal auch wirklich so, also nicht zum ersten Mal, aber die Klimakrise sehr, sehr nah und sehr real war. Und gleichzeitig aber neben der präsenten Klimakrise ist ja mit der Auseinandersetzung um den Hambacher Forst, also einen Wald nahe des Braun, also in der Nähe von den Braunkohlerevieren im Rheinland, der abgeholzt werden sollte für die Kohle. Und wo Leute angefangen haben, ganz groß zu protestieren, diesen Wald zu besetzen und zu sagen, wir können doch jetzt nicht hier ein Ökosystem für Kohle, für den dreckigsten Energieträger unserer Zeit zerstören. Und da hatten wir natürlich so schon diese gesamte politische Gemengelage. Ich war auch irgendwie beim Hambacher Forst gewesen, hatte den Tagebau gesehen, habe da zum ersten Mal irgendwie gedacht, sonst klingt das immer so pathetisch, wenn Leute sagen, oh, wir beuten unseren Planeten aus. Stand 2018 das erste Mal irgendwie, nee, nicht das erste Mal, aber nach meiner Kindheit das erste Mal wieder irgendwie vor so einem Tagebau. Und die Tagebau im Rheinland sind auch noch mal krasser als die in der Lausitz. Einfach aufgrund von ihren so geologischen Gegebenheiten, dass man da ja wirklich steht und es geht so hunderte Meter nach unten. Man sieht so diese Bagger und die sind die größten Landfahrzeuge der Welt, also total wirklich so auch archaisch. Und in diese ganze Gemengelage, also wir haben die Klimakrise erlebt, Hitzesommer, gleichzeitig riesige Proteste über die Zerstörung des Hambacher Forstes und das. Klar war, der Kohleausstieg wird zum ersten Mal auch in Deutschland politisch verhandelt. Im Januar würde dann die Kohlekommission tagen. Da rein ist ja diese Klimakonferenz und Gretas Rede gefallen.
Und ja, ich sehe, also Greta Thunberg hat dort gesagt, wir können eine Krise nicht lösen, ohne sie als eine Krise zu behandeln. Wir müssen die fossilen Brennstoffe im Boden lassen. Wir müssen den Fokus auf Gerechtigkeit legen. Also es ist schon starke Worte. Und in dieser Gemengelage kann ich das ahnen. Also dass das einen jungen Menschen nicht nur, aber einen jungen Menschen eben auch wirklich aktiviert und politisiert. Eine Sache noch, du bist seit 2018 Sprecherin von Fridays for Futures Deutschland. Wie viele gibt es da? Also wie ist das sozusagen in der Struktur, nur um das mal klar zu haben? Und bist du es noch?
Ja, das ist bei uns immer ein bisschen schwierig zu sagen. Wir sind ja eine Bewegung. Das heißt, wir leben davon einfach von allen Leuten, die bei uns aktiv sind. Jeder, der mit Fridays for Future auf die Straße geht und für Klimaschutz und für sozialen Klimaschutz auf die Straße geht, kann ein Teil von Fridays for Future sein. Wir haben quasi immer Sprecherinnen, die irgendwie zu den Klimastreiks oder so vermehrt ganz viel Öffentlichkeitsarbeit machen, aber es gibt dann auch immer lokal vor Ort Leute, die, also ich glaube, man kann das einfach gar nicht so gut festhalten. Am besten sieht man es irgendwie immer dann, wenn ein Klimastreik ist. Jetzt gerade im September haben in über 100 Städten wieder Leute gestreikt. Also das heißt, überall da sind auch Leute aktiv und setzen sich ein. Und ja, kann man jetzt, also wir haben jetzt nicht so eine Verbandsstruktur, wo man sagen kann, es gibt zwei Vorsitzende, zwei Sprecher, eine Geschäftsführung, eine Buchhaltung oder sowas.
Was mich interessiert ist, worüber redet ihr gerade? Wie ist die Stimmung gerade bei Fridays for Future? Was sind die größten, ja, einfach Themen?
Wir merken, dass natürlich ganz viele Leute sich ganz viel Fragen machen, wie es weitergeht. Wir Die Leute, die von relativ Anfang an dabei sind, haben ja ein total krasse Erlebnis gemacht. Wir sind 2019 auf die Straßen gegangen, haben unglaublich viel erreicht. Super viele Menschen sind mit uns auf die Straßen gegangen. Das Klimabewusstsein ist in Höhen geschnellt, da war es noch nie. Und dann haben wir mit Corona, dem russischen Angriff auf die Ukraine, Energiepreiskrise, Inflation, jetzt ganz viel geopolitische Spannung, Trump, Nahe Osten. Eine solche Gemengelage an Krisen, in denen man immer das Gefühl hat, jetzt, ach, man kann sich um alles kümmern, aber doch nicht ums Klima. Das Klima machen wir mal übermorgen. Und das ist ja Quatsch, weil die Klimakrise ist ja in jedem dieser Lebensbereiche Teil. Und wir haben es
Genau.
gesehen, die Abhängigkeit von russischem Gas war ein riesiges Problem in der Folge des russischen Angriffs auf die Ukraine. Und jetzt fangen wir plötzlich an, neue Gasabhängigkeiten von anderen Staaten zu zementieren, weil man sagt, ja, Gas ist jetzt irgendwie, LNG ist jetzt die Lösung, wir machen jetzt kein russisches Pipeline-Gas mehr. Jetzt nehmen wir flüssiges Gas, was zusammengepresst wird und auf so einem Schiff durch die Weltgeschichte schippert, was vor Ort mit riesigen Umweltschäden gefrackt wird. Fracking ist in Deutschland verboten, aber jetzt holen wir uns gefracktes Gas aus anderen Ländern. Das ist ja komplett absurd. Und sehen, was es eigentlich heißt, Klimaschutz zu machen in Zeiten von vielen Krisen. Und ich glaube, das bewegt ganz, ganz viele Leute, weil es eben man merkt, okay, es ist nicht die eine Maßnahme, die eine, wir müssen dreimal streiken und dann ist das gelöst. Und das beschäftigt natürlich ganz viele. Und dann gleichzeitig eine, ja, fast schon systematische politische Unfähigkeit oder auf jeden Fall ein Unwillen, sich mit der Realität der Klimakrise auseinanderzusetzen. Und wenn man da schaut, wir hatten 2021 einen Bundestagswahlkampf, wo alle von CDU bis Linkspartei mit Klimaschutz plakatiert haben. Ich glaube, am präsentesten haben wir noch unseren Bundeskanzler Olaf Scholz, der sich da als Klimakanzler inszeniert hat. Und jetzt zu sehen, dass die ökologische Realität anscheinend nicht dieselbe Realität ist von der, in der die Bundesregierung und die Parteien arbeiten, wo es dann plötzlich heißt, nee, Verbrenner aus, nee, neues Gas, ja. Ach so, wir sollten vielleicht Gelder in die Hand nehmen, um die Bahn auszubauen, um die ökologische Transformation von Schlüsselindustrien zu gewährleisten? Nee, weil da haben wir die schon mal. Da sieht man, dass wirklich ja die politische Realität und die ökologische Realität meilenweit auseinanderliegen. Und die Frage, was heißt das und was braucht es, um das zu verändern? Ich glaube, das ist das, was gerade so am allermeisten bei uns eigentlich rumtreibt.
Wenn wir mal kurz annehmen, dass wir von erwachsenen Menschen regiert werden, die ja auch verstehen, und übrigens auch nicht nur regiert werden, sondern auch die Wirtschaft, auch die Lobby, versteht ja letzten Endes, dass in einer 3 Grad wärmeren Welt die Gewinne nicht so hoch sein werden. Also einfach wegen Reißen von Lieferketten, wegen mangelnder Sicherheit, wegen hohen Fluchtaufkommens und so weiter. Also alles, was wir jetzt schon an Krisen haben, verstärkt sich ja dadurch, wenn wir davon ausgehen. Jetzt haben wir gerade in den USA eine Wahl, die ich persönlich als katastrophal bewerten würde, allein aus Sicht des Klimaschutzes. Wie sollte Europa darauf reagieren? Was können wir tun? Wozu sollten wir unsere Politiker auffordern, Druck machen, um mit einer Präsidentschaft der USA umzugehen, die einfach den Klimawandel leugnet in weiten Teilen?
Der Tag, an dem Donald Trump gewählt wurde, war ja ein schon Schock, glaube ich, für viele. Ich habe es, wir haben ja auch hier in Deutschland wirklich in so einer, weil man es sich so gar nicht vorstellen mag und kann, ja auch ein bisschen in der Illusion, also zumindest in meinem Umfeld, hatte ich das Gefühl, dass alle sich eigentlich irgendwo doch sicher waren, Kamala Harris würde das schon gewinnen, obwohl man wusste, dass die Umfragen wirklich genau 50-50 standen und dass es keinerlei Basis für irgendwie ernstzunehmende Prognosen in die eine oder andere Richtung gab. Und das war ein Riesenschock. Und gleichzeitig haben wir irgendwie an dem Tag ganz viel bei uns auch gesprochen und auch mit ExpertInnen. Und was man da ja sieht, ist, dass es ist ein riesiges Problem, dass Donald Trump die Klimakrise leugnet. Gleichzeitig wissen wir schon jetzt, dass Klimaschutz und erneuerbare Energien sind das, was sich ökonomisch durchsetzen wird. Also wir wissen, erneuerbare Energien werden immer günstiger. Da gehen gerade die ganzen Investitionen hin, wenn man sich jetzt beispielsweise irgendwie, ich bin in Berlin, Brandenburg, die ganze Zeit die Frage so, wie geht's in Brandenburg weiter? Brandenburg bekommt den relevantesten Anteil von Investitionsgeldern, die nach Brandenburg gehen, fließen in erneuerbare Energien. Da ist quasi gerade der wirtschaftliche Fortschritt. Die USA werden sich damit auch einfach international mit einer Kohle-, Öl- und Gas-First-Policy einfach abhängen. Und das ist ganz, ganz klar. Das können sie machen. Da können sie irgendwie anfangen, riesige Zölle zu verhängen. Das wird ökonomisch fürchterlich, ist aber jetzt nichts, was irgendwie international Klimaschutz grundsätzlich verunmöglicht. Was wir gesehen haben auf der Klimakonferenz, jetzt gerade vor wenigen Wochen in Baku, ist, dass wir ein anderes großes Problem haben, dass ja Klimaschutz oder Klimapolitik in diesen Zeiten, wo die Klimakrise schon immer weiter eskaliert, ja zweierlei ist. Es ist einerseits Emissionen eindämmen, es ist aber auf der anderen Seite auch die Frage, wie gehen wir um mit der Klimakrise. Und auf der Klimakonferenz stand ganz groß die Frage im Raum, wo kommen Gelder her für Länder des globalen Südens, um sich an die Folge der Klimakrise anzupassen. Da wären die USA als der Staat, der historisch am meisten Emissionen ausgestoßen hat, natürlich in der Verantwortung, Gelder bereitzustellen und Reparationen zu zahlen und zu sagen, okay, wir können das nicht rückgängig machen, aber wir ermöglichen euch jetzt immerhin, sich vor Ort an die Klimakrise anzupassen, die richtigen Infrastrukturmaßnahmen irgendwie zu ergreifen. Und dass da natürlich ganz viel fehlt. Und das ist auch was, was sich schwerer ausgleichen lässt, weil im Bereich Emissionseinsparung erleben wir auch, und das hatten wir auch schon unter der ersten Präsidentschaft von Donald Trump, so eine Art von Koalition der Willigen aus verschiedensten US-Bundesstaaten und Unternehmen, die tatsächlich auf der COP waren, die natürlich nicht im Namen der USA verhandeln konnten. Die USA unter Trump 2016 sind aus dem Pariser Klimaschutzabkommen ausgestiegen. Es waren aber ganz viele Länder und also Bundesstaaten und Unternehmen da und haben gesagt, nee, wir halten trotzdem daran fest. Wir haben hier Emissionsziele, wenn wir uns jetzt irgendwie einigen auf ein Commitment aus bestimmten fossilen Energien auszuzeigen, ziehen wir damit. Wir wollen eine erneuerbare Verdreifachung erreichen, machen wir auch, auch wenn Trump das quasi nicht auf dann gesamt-US-amerikanischer Ebene fördert. Und das sehen wir auch jetzt. Also ich würde sagen, es ist fürchterlich und gleichzeitig nicht ganz so düster, wie es vielleicht im ersten Moment wirken mag, wenn man sagt, da sitzt ein Klimaleugner im Weißen Haus.
Das klingt mir nach einer, also es ist eine optimistische Sicht auf die Dinge und es gibt tatsächlich genau die Erfahrung aus der ersten Amtszeit von Donald Trump. Und gleichzeitig ist meine Wahrnehmung so ein bisschen, dass ich jetzt mal abgesehen von den USA, auch in der EU und vielleicht auch in Deutschland, dass sich da Änderungen am regulatorischen Rahmen für Klimaschutz auch irgendwie andeuten oder punktuell auch, dass sie punktuell auch vollzogen werden oder es werden Diskussionen in die entsprechende Richtung angestoßen. Also ob die Entwicklung vom Green Deal zum Clean Industry Deal eine rein semantische Verschiebung ist, um darauf hinzuweisen, dass es auch um Wettbewerbsfähigkeit ist oder ob es doch um auch anders gelagerte Investitionen geht, ist für mich eine offene Frage. Aber auch die Fragen, wie gehen wir mit Gas, wie gehen wir künftig sogar auch mit Kohle um? Also Stichwort Kohleausstieg in Nordrhein-Westfalen hat man gesagt, wir machen schon früher als 2038 und so. Also es gibt so Signale, die darauf hindeuten, der regulatorische Rahmen könnte sich auch ändern zulasten eines schnellen und wirkungsvollen Klimaschutzes. Und insofern würde ich natürlich auch zustimmen und sagen, klar, die Investitionen laufen in diese Richtung, aber wenn Politik nicht aufpasst, sozusagen da auch diesen regulatorischen Rahmen so zu erhalten, dass das Umfeld dafür da ist, dann wandern wir doch in diese Gefahr rein, dass Klimaschutz einfach auf der Agenda auch des Handelns weiter nach hinten tritt. Wie siehst du das? Also jetzt mal den Blick weg von den USA gerichtet.
Wir haben natürlich riesige, dramatische Entwicklungen. Also ich glaube, das muss man gar nicht leugnen. Also wenn man irgendwie anfängt bei einer CDU und einer FDP, die hier in Deutschland irgendwie sagen, wir wollen das Verbrenner aus auf europäischer Ebene zurückdrehen und sich damit gegen den ganz klaren, sowohl wissenschaftlichen, aber ja wirklich auch innerwirtschaftlichen 95-prozentigen Konsens stellen, der sagt, nein, wir brauchen die Schritte, wir brauchen die Planbarkeit in Richtung Elektromobilität, wir brauchen aber vor allem auch so eine internationale Wettbewerbsfähigkeit und auch erst mit so einer klaren Aussage kann man dann geeignete Förderinstrumente fertigstellen und irgendwie sagen, okay, wie unterstützt man diese Transformation? Dass da jetzt plötzlich irgendwie angefangen wird, diese Sachen wieder anzugreifen und zurückzudrehen aus in einem vermeintlichen strategischen Kalkül von, da könnte man jetzt aber irgendwie Stimmen mitgewinnen, weil die Leute lieben alle ihren Verbrenner so sehr. Das ist natürlich dramatisch und was Ähnliches erleben wir auch auf europäischer Ebene, wo plötzlich jetzt irgendwie Konservative mit rechten Kräften gemeinsame Sache machen, wo es plötzlich heißt, ach, den Green Deal muss man jetzt in Zeiten von ökonomischen Schwierigkeiten irgendwie hinten anstellen, wo ganz klar ist, jedes Geld, was wir jetzt nicht in Klimaschutz investieren, wird ganz, ganz viel teurer in 10, 20 Jahren als Klimafolgekosten und auch als tatsächlich Wirtschafts- und Transformationsfolgekosten. Das ist aber natürlich nicht so populär, das ist nicht ganz so in so einer Zykluslogik von, man wird irgendwie für alle 4 Jahre gewählt und dann macht man eben das, was für 4 Jahre irgendwie praktisch erscheint und nicht das, was für die nächsten 10, 20 Jahre vielleicht sinnvoll ist. Ich glaube, da gilt es jetzt natürlich ganz stark von unserer Seite auch gegenzuhalten und auch festzumachen, der Status quo, in dem wir gerade sind, der ist nicht Gott gegeben, sondern der ist ja ganz stark geprägt von am Ende auch einer fossilen Ideologie, die ganz lange mit einem Wachstums- und Aufstiegsversprechen gearbeitet hat, was uns immer gesagt hat, okay, wir konsumieren uns aus jeder Krise raus. Konsum ist unser auch demokratieerhaltendes Mittel, weil wenn man Leuten nur verspricht, euch wird es besser gehen, wenn ihr euch anstrengt, wenn ihr, wir hier jetzt sozusagen, wir kommen hier durch, das ist vielleicht ungerecht, aber für euch wird es trotzdem irgendwann ein bisschen besser werden. Die Reichen werden zwar immer reicher, aber ihr könnt auch irgendwann alle mal nach Mallorca fliegen. Das ist ja total tief verankert. Also ich finde, das absurdeste Beispiel ist immer, wenn ich merke, wie in meinem Umfeld, als ich Abi gemacht habe, war so der große Traum von jetzt, die Freiheit ist so ein Roadtrip. Ich bin in Berlin aufgewachsen. Die Hälfte der Leute hatte gar keinen Führerschein. Es war nicht so, als wären wir jetzt besonders viel Auto über die Landstraße gefahren und hatten die malerischen Sonnenuntergänge erlebt. Wenn wir Auto gefahren sind, dann mit irgendwie Eltern und man stand im Stau auf der Berliner Stadtautobahn. Das war jetzt wirklich gar nicht.
Aber vielleicht 50 Kilometer weiter in Brandenburg oder so war es dann so.
Genau, aber das war ja überhaupt nichts, was wir je erlebt hatten, sondern ja wirklich einfach geprägt von Kunst und Kultur, die uns auch immer wieder vorhalten, das Auto ist die große Freiheit. Dafür wird überall geworben. Das ist in jedem irgendwie Hollywood-Blockbuster. Also da sich auch einmal klar zu machen, dieser Status quo, in dem wir leben, der ist menschengemacht und der ist ganz, ganz klar auch mitgeprägt von Interessen von Kohle-, Öl- und Gaskonzernen, von Autokonzernen, die das auch immer wieder nach vorne stellen. Und das dürfen wir, glaube ich, an der Stelle nicht vergessen und da auch irgendwie uns manchmal selber nicht irgendwie drin verlieren, sondern zu sagen, nee, Veränderung heißt auch, dass wir genau an diesem Status quo, den wir also natürlich annehmen, was verändern, und das ist nicht leicht.
Aber du hast jetzt natürlich sehr richtig beschrieben, wie stark die Medien unsere Wahrnehmung der Welt prägen, unsere Assoziationen prägen. Und wenn du sagst, wir müssen die Regierung, wenn du sagst, es gibt diesen Anreizmechanismus, ich möchte in 4 Jahren wiedergewählt werden. Das heißt, per Definition kann in einer Demokratie nur dann langfristige Politik gemacht werden, wenn sie von der breiten Bevölkerung unterstützt und gefördert und gefordert wird, weil die Wählenden sind die einzigen, die PolitikerInnen über 4 Jahre zur Rechenschaft ziehen können. Aber dafür müssten wir ja wieder so etwas wie eine Überzeugung sowohl der Dringlichkeit als auch der Machbarkeit erhalten. Und ich hatte vorher schon kurz mit Stefan gesprochen, dass ich da die Medien, die Massenmedien sehr, sehr stark in der Pflicht sehe, die aber in letzter Zeit kaum das Thema Klimakatastrophe so thematisieren, wie es jetzt gerade eigentlich dringend geboten wäre. Hast du eine Idee, erstens warum und zweitens, was könnte man machen, um wieder mehr Unterstützung für das Thema und wieder mehr Momentum für das Thema zu bekommen?
Die Beobachtung ist total richtig. Ich glaube, da kann man weniger mit mir, glaube ich, als Aktivistin sprechen, als mit JournalistInnen, die ja diese Medienlogik auch mitprägen, die eben ganz stark von so Zyklen, was ist gerade Nachrichtenkonjunktur, damit wir auch agieren müssen. Und wir erleben da auch eine total dramatische Entwicklung. Ich habe das jetzt von Freunden, die auf der Klimakonferenz waren, mitbekommen. Die meinten, da waren so viele Journalisten wie sonst. Also wie auch bei den letzten Klimakonferenzen, von denen es ja schon viel Berichterstattung gab. Weil ich war so, hä, okay, sind die Leute alle nicht nach Baku geflogen, weil Baku ist so weit weg und deswegen ist einfach niemand da und niemand berichtet. Meinten sie, nee, nee, hier sind alle. Die kriegen auch alles mit, die wissen auch, worum es geht. Ist auch nicht, dass jetzt irgendwie die Themen zu nischig sind. Aber das heißt dann von den Redaktionen immer so, nee, passt gerade nicht ins Programm. Und dass wir da eben erleben, es gibt so ein geringeres Bewusstsein dafür und gleichzeitig auch ganz viele, aber gute Tendenzen. Also während auf der einen Seite in den Redaktionen so ein grundsätzliche so Urgency sinkt, finde ich schon auch spannend zu sehen, wie viel wir erleben, dass zum Beispiel immer kontextualisiert wird. Also ich lese jetzt immer mehr, wenn irgendwie Extremwetterereignisse irgendwo auftreten, dass schon auch gesagt wird, so, das ist Teil der Klimakrise, dass man WissenschaftlerInnen zitiert, dass wir weniger, ich würde nicht sagen keins, aber in vielleicht irgendwie etablierten Talkshows weniger so ein False Balancing erleben, wo man wirklich ja eine Zeit lang dachte, ein ausgewogenes Panel bedeutet Klimawissenschaftler und Klimawandelleugner. Und das ist ja absurd, also weil das verschiebt ja den Konsens in so eine Mitte von, ja, bisschen ist das blöd, aber. Und dabei wissen wir nun mal, die Klimakrise ist real, das kann man physikalisch alles nachweisen, muss ich, glaube ich, jetzt hier vielleicht gar nicht in der Tiefe irgendwie erklären. Und dass sich da schon auch was bewegt hat. Das heißt aber nicht, dass das Problem jetzt irgendwie gelöst ist, weil wir so strukturell so ein paar Sachen nach vorne gegangen sind, sondern natürlich braucht es auch ein grundsätzliches Umdenken bei der Frage von, wie gehen wir mit einer so strukturellen Krise um in Zeiten von anderen Krisen, die immer ein bisschen dringender wirken. Also von, oh, jetzt ist aber Inflation oder oh, jetzt ist aber geopolitische Herausforderung. Wie gehen wir damit um, dass die Klimakrise wird ja noch unsere nächsten Jahre und Jahrzehnte bestimmen. Also selbst wenn wir jetzt total aktiv mega gute Klimapolitik machen, geht das ja noch die nächsten 20 Jahre, dass wir Klimapolitik machen müssen und dann werden wir auch noch mit den Herausforderungen der Klimakrise umgehen müssen. Und ich glaube, dafür braucht es eine ganz, ganz andere Form von einem demokratischen Verständnis von, wie geht man damit um.
Darf ich nochmal zurückkommen auf, bevor wir nochmal zu den Medien und vielleicht nochmal zu so Social-Media-Kanälen zurückkommen, nochmal eine Frage stellen, anknüpfend an das, was du gesagt hast, was die Einschätzung der jetzigen Situation angeht. Also meine Wahrnehmung ist, dass es jetzt nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten Europawahl und auch bei Wahlen drumherum und auch was Zulauf für Schulstreik von Fridays for Future und so weiter gegeben hat, dass es ein Momentum gegeben hat, was wir irgendwie auch verloren haben. Also wenn man sich einfach das Wahlverhalten zum Europäischen Parlament anschaut oder auch die Rolle von Klimaschutz bei den letzten Landtagswahlen in Ostdeutschland. Also mein Eindruck ist, wir haben ein Momentum, auch ein ziemlich breites gesellschaftliches Momentum pro Klimaschutz verloren, was sich eben auch in Wahlverhalten niedergeschlagen hat. Und meine Frage dazu ist, ob nicht auch diejenigen, die für Klimaschutz eingetreten sind oder eintreten, und da meine ich jetzt nicht nur aktivistische Bewegungen wie Fridays for Future, sondern auch die Parteien, die sich also ausdrücklich darum kümmern, sagen wir mal die Grünen, so, ob da nicht auch Fehler gemacht worden sind oder vielleicht weniger mit Fingerpointing-mäßig gefragt, was wurde zu wenig berücksichtigt, damit sozusagen dieses Momentum auch über bei den Wählerinnen und Wählern über eine Legislaturperiode hinaus auch erhalten bleibt.
Wir haben ja ein ganz spannendes Phänomen, dass Klima, auch wenn man den Eindruck haben kann, es ist gerade nicht mehr so wichtig oder Leute sind vielleicht auch dagegen, wenn man sich irgendwie so anschaut, wie sehr die CDU meint, Stimmung machen zu können, indem sie gegen Klimaschutz aktiv sich positioniert, dass ja trotzdem weiterhin der Grundzuspruch und dass die Grundforderung nach mehr Klimaschutz konstant hoch ist, also konstant bei Umfrage zwischen 75% und 90%, je nachdem sozusagen welche, aber immer in diesem Bereich irgendwie weit bei so jeder 8. bis 9. Deutsche. Und gleichzeitig sehen wir das auch, das zieht sich auch durch alle demokratischen Parteien. Also es gibt eine ganz spannende Umfrage, die sich anschaut, auch die Wählerinnen der CDU wollen von der CDU mehr Klimaschutz und die Grünen Wähler wollen von den Grünen mehr Klimaschutz. Und das ist ja was ganz Spannendes, wo wir nämlich erleben, dass unser Parteienspektrum in a way versagt hat, weil kaum einer die Parteien es geschafft haben, Klimaschutz wirklich, nachdem es so hoch auf der Agenda war, zu integrieren in ihre politisches Handeln und in ihre politische Agenda. Und dass plötzlich den Wählerinnen und Wählern kaum eine Auswahlmöglichkeit bleibt, zu sagen, wen kann ich denn wählen, wessen Klimaschutzprogramm finde ich denn gut, wer präsentiert denn ein überzeugendes, eins, was vielleicht auch mit meinen sonstigen Werten übereinstimmt und wo ich auch bestenfalls noch die anderen programmatischen, also so, es gibt ja offensichtlich auch noch andere Politikbereiche außer Klimapolitik, auch gut finde. Und da haben die Parteien einfach versagt, wenn ich mir anschaue, ich war vor einem halben Jahr bei der SPD im Willy-Brandt-Haus, die haben ihren ersten Klimadialog im Willy-Brandt-Haus gemacht. Also sie haben zum ersten Mal als Partei ein bisschen größer über Klimaschutz geredet im Jahr 2024. Und das finde ich einfach schon krass, weil ich mir denke, wie kann man denn so sehr versagen bei der Integration von diesem Thema ins eigene politische Wirken als Partei? Und das sehen wir auch bei mehreren anderen Parteien. Und ich glaube, da ist eigentlich der Punkt, wo angesetzt werden muss. Es ist Aufgabe von allen demokratischen Parteien, ein klares Programm zu entwickeln, zu sagen, was ist konservative Klimaschutzpolitik? Was ist liberale Klimaschutzpolitik? Wenn man sagt, liberale Klimaschutzpolitik ist der Emissionshandel, dann auch wirklich einmal ehrlich zu sagen, was heißt das eigentlich auch für Leute? Also, weil kann man machen, wird aber teuer. Und an der Stelle finde ich vergessen, dass die FDP die Ersten waren, die irgendwie bei steigenden Benzinpreisen gesagt haben, wir brauchen jetzt einen Tankrabatt. Also ich glaube, da sind ja auch so ein bisschen noch so kleine Unlogikkeiten, die sich mir auf jeden Fall, oder Fragen, die ich habe an die bisherigen Klimaprogramme. Und dann, und ich finde, das schließt wieder so ein bisschen an diese Frage von, wie gehen wir denn gesellschaftlich auch damit um, dass diese Krise ja so fundamental ist, dass sie sich durch alle unsere Lebensbereiche zieht und dass sie sich auch für sehr lange Zeit ziehen wird und dass sich auch die Arbeit daran für sehr lange Zeit ziehen wird. Die Erwartungshaltung darf nicht sein, dass immer maximales Momentum da ist und dass immer hunderttausende Leute auf die Straße gehen, weil ja ganz, ganz viele Leute plötzlich anfangen, die Sachen in verschiedenste Lebensbereiche zu integrieren. Also wenn ich mir schaue, wie viele Leute gibt es, die Lehrer sind, die jetzt sagen, hey, wir machen mehr Klimabildung in unseren Schulen. Leute, mit denen wir sprechen, die irgendwo in einem Unternehmen arbeiten und sagen, hey, wir machen jetzt hier mehr irgendwie Nachhaltigkeitsmanagement, wir passen uns an, wie gehe ich als Krankenpfleger um mit Hitzetagen. Was heißt das für uns? Wir haben bei uns geschaut, was ist irgendwie eine ESG-Strategie? Eltern, die sagen, wir setzen uns für einen sicheren Radweg bei uns vor der Kita ein. Das sind ja alles Sachen, wo dieser große Impuls, Klimabewusstsein, sich umsetzt in ganz, ganz konkretes Handeln, der vielleicht nicht nach außen so sichtbar ist wie irgendwie Klimastreiks mit hunderttausenden Leuten, der aber nichtsdestotrotz das ja in alle gesellschaftlichen Bereiche reintritt. Und ich glaube, dass da sich auch unser Verständnis von wie passiert gesellschaftlicher Wandel, das ist nicht einmal gehen 100.000 auf die Straße und wenn es nicht gereicht hat, gehen sie nochmal und nochmal und nochmal, haben wir in ganz vielen anderen gesellschaftlichen Bereichen ja auch, dass diese Übersetzung jetzt in konkrete Arbeit eben auch ganz, ganz wichtig ist und wir dadurch jetzt nicht einfach denken können, okay, jetzt ist vorbei.
Was ja auch tatsächlich besser ist als dieser sehr allgemeine, grobe Protest, weil es dann in die tatsächliche Umsetzung, in die tatsächliche Arbeit geht.
Kann ich sehr gut nachvollziehen und dennoch setzt den Rahmen für Klimaschutz, so funktioniert unsere Gesellschaft, die Politik. Möglicherweise sind da auch Versäumnisse zu verzeichnen. Also du sprachst das an mit dem mit der CO2-Bepreisung. Im Übrigen ist es ja auch immer noch so, dass in Zusammenarbeit zwischen Bundesumweltamt und Fridays for Future ja gesagt wurde, dass der CO2-Preis bei 180 Euro pro Tonne liegen müsste, um wirkungsvollen Klimaschutz zu erreichen. Ich glaube, jetzt liegt er bei 45 Euro pro Tonne und gleichzeitig löst das ja offenbar nicht nur bei manchen Parteien, sondern auch bei Menschen Ängste aus und führt auch zu möglicherweise zu sozialen Unwuchten, denn die einen können die damit einhergehenden steigenden Preise besser wegstecken als andere. Und all das, was mal unter dem Label, weiß ich nicht, Klimageld oder so weiter lief, das ist ja auch gar nicht im Ansatz überhaupt angegangen worden. Ja, also das wurde ja auch einfach auf die nächste Legislaturperiode geschoben. Also meine Frage an dich ist, wenn wir sozusagen auch über Klimaschutz und sowas wie soziale Gerechtigkeit und soziale Ausgewogenheit sprechen, inwieweit man das klug miteinander in Verbindung bringen muss. Und das heißt nicht, jetzt weil du schon die SPD erwähnt hast, dass möglicherweise sich jeder Arbeitsplatz in alten Industrien erhalten lässt, aber die Erwartungshaltung von Menschen irgendwie auch mit Klimaschutz eine Perspektive zu haben, die sollte doch viel stärker von der Politik auch thematisiert und bedient werden. Und da sehe ich jetzt im jetzigen Parteienspektrum, außer auf negative Art und Weise, dass die AfD und auch BSW damit Politik machen, sehe ich nicht so richtig diesen Ansatz zu sagen, Wachstum und Klimaschutz vernünftig miteinander in Einklang zu bringen.
Wir müssen ja einfach ganz ehrlich sein. Also, dass wir gerade die Krise der Autoindustrie erleben oder hohe Energiepreise, ist nicht vor allem zurückzuführen auf Klimapolitik. Das ist zurückzuführen auf Missmanagement bei Autokonzernen, die aus einer deutschen Überheblichkeit halt gesagt haben, okay, wir wollen hier halt für immer auf Teufel komm raus den Verbrenner irgendwie bauen. Dann haben sie festgestellt, Mist, das ist ja jetzt blöd, weil jetzt sind irgendwie Konzerne in anderen Ländern viel schneller daran gewesen, E-Mobilität zu entwickeln. Da werden teilweise ja auch Verbrennerverbote erlassen. Also es ist ja nicht so, als wäre jetzt die EU der einzige Region der Welt, in der man plötzlich sagt, man möchte keine dreckigen, stinkenden Autos mehr auf den Straßen haben, die unsere Zukunft zerstören, sondern es passiert ja auch an ganz vielen anderen Stellen schon. Was Ähnliches erleben wir aber auch, dass der Klimaschutz jetzt irgendwie verantwortlich gemacht wird für hohe Energiepreise. Dass Russland die Ukraine angegriffen hat und infolgedessen plötzlich ein relevanter Anteil unserer Gasversorgung, von der man sich halt jahrelang von Russland abhängig gemacht hat, weggebrochen ist, wird dabei gerne geflissentlich ignoriert, weil es halt irgendwie in die Erzählweise total reinpasst, zu sagen, die Grünen und ihre ideologischen Erneuerbaren sind schuld an den hohen Energiepreisen. Das ist aber einfach ein bisschen zu kurz gegriffen. Und ich glaube, da darf man sich auch gerade als demokratische Parteien nicht in genau diese Argumentationsmuster begeben, die dann am Ende halt eine AfD halt auch Wasser auf die Mühlen sind.
Naja, aber das ist auch gar nicht mein Punkt. Und da über dieses, das so wollte ich mich auch gar nicht verstanden wissen, sondern ist es nicht auf der anderen Seite wichtig, sozusagen positive Klimapolitik oder auch sozial nachhaltige Klimapolitik so durchzuführen, dass die Menschen auch sehen, ich werde in meinem Alltag irgendwie auch ein Stück weit unterstützt, also Stichwort Klimageld oder Stichwort, weiß ich nicht, Investitionen in öffentlichen Personennahverkehr oder die Deutsche Bahn und weiß ich was alles. Das sehen wir auch aus Befragungen, wenn man Menschen fragt, wofür sollten höhere Einnahmen aus einer höheren CO2-Bepreisung verwendet werden. Über Jahre hindurch ist ziemlich konstant, dass nicht mal die Leute eine individuelle Rückzahlung haben wollen, sondern sie wollen einfach diese Investitionen in eine erneuerbare und, sagen wir mal, nachhaltige Infrastruktur sehen. Also ich glaube, es besteht auch ein Spielraum für Politik, da die entsprechenden Akzente zu setzen. Und jetzt haben wir die Diskussion, dann kommen wir mal zum Thema Generationengerechtigkeit. Ja, jetzt haben wir die Diskussion über die Schuldenbremse, die ja solche Investitionen künftig weiter erschweren wird. Und das wird ja auch mit dem Argument hervorgebracht von den politischen Akteuren, die an der Schuldenbremse sklavisch festhalten, zu sagen, ja, wir wollen der nächsten Generation oder den nächsten Generationen im Sinne der Generation Ungerechtigkeit nicht viele Schulden aufbürden. Das ist ja ein entscheidendes Argument. Vielleicht da doch die Frage an dich, was antwortest du den Menschen, die in dieser Form Rücksicht auf VertreterInnen deiner Generation Rücksicht nehmen wollen?
Ja, also das ist halt völliger Quatsch. Ich finde es ja absurd wirklich, dass eine Partei wie die FDP, die so viel auf Basis von angeblichem ökonomischem Fachwissen meint zu argumentieren, ja wirklich relevanter Treiber von einer grundsätzlichen ökonomischen Fehlbildung innerhalb Deutschlands ist. Dass wir erleben, ein Bundesfinanzminister, der sich hinstellt und der so tut, als würde ein Staatshaushalt funktionieren wie mein WG-Girokonto, wo wir irgendwie jeder ein bisschen Miete raufzahlen und dann wird davon irgendwie Miete und ein bisschen Internet und ein bisschen GEZ und ein bisschen Strom und ein bisschen Wärme abgebucht. Und so funktioniert ja ein Bundeshaushalt nicht. Das ja gerade auch, ich war lustigerweise gestern im Theaterstück zu dem Thema, ja wirklich, wenn wir uns anschauen, ein Staat hat ja eine Bilanz, da gehören ja zum Beispiel auch so Sachen wie seine Infrastruktur dazu. Da kann man dann sagen, okay, wenn man jetzt mehr Geld ausgibt für die Infrastruktur, dann wird die Zahl auf dem Schuldenkonto höher. Dann hat man aber keine Infrastrukturschulden. Wenn wir jetzt aber sagen, wir wollen unbedingt ganz doll wenig Schulden machen, dafür verrottet aber irgendwie die Deutsche Bahn, wir haben in den Schulen teilweise irgendwie keine vernünftigen Toiletten, haben wir ja plötzlich Schulden, die einfach nur wo ganz anders sind. Die sind halt nicht so schön in der Zahl auf dem Konto, aber sie sind faktisch genauso da. Da haben wir aber jetzt eine FDP, die sich irgendwie hinstellt und da halt wirklich argumentiert, weil Leuten diese ökonomische Bildung fehlt und wir ja wirklich über Jahre lang auch immer wieder das erzählt bekommen haben, nein, Schulden sind blöd, das ist generationenungerecht, was einfach nicht stimmt, also weil was wirklich viel, viel ungerechter ist, ist die Tatsache, dass wir gerade auf eine Welt zusteuern, die 3 Grad heißer ist, dass ganz viele sich fragen, hey, wird es eigentlich noch Bahnen geben auf dem Land in so 10 Jahren, wenn jetzt plötzlich angefangen wird, tatsächlich einfach aufgrund von mangelndem Geld bestimmte Buslinien und Bahnlinien, die eher den ländlichen Raum erschließen, einfach einzustellen. Also das sind ja wirklich Sachen, wo man sich fragt, das ist wirklich gar nicht generationengerecht.
Scholz hat ja in einem seiner, Bundeskanzler Scholz, in einem seiner letzten Statements gesagt, ich glaube in der Regierungserklärung, nachdem die Ampel da geplatzt war, er will kein Entweder-Oder, sondern ein Sowohl-als-Auch, also nicht Verteidigung gegen Rente und soziale Gerechtigkeit, gegen Klimaschutz ausspielen, sondern schauen, wie wir das alles vernünftig hinkriegen. Aber es gibt eben auch die sagen, wir müssen erstmal priorisieren. Und dann können wir uns darüber unterhalten, an welchen Stellen wir eben Schulden oder sagen wir mal, die Schuldenbremse nicht so, sagen wir mal, engstirnig betrachten, wie du das eben auch skizziert hast, unter Bezugnahme auf eine Partei. Wo stehst du da? Also können wir sozusagen unser Gemeinwesen in Zeiten, also wir haben diesen Krieg in Europa und so weiter, weiteren Herausforderungen, so finanzieren, dass alles irgendwie möglich ist und dass wir unser Gemeinwesen zusammenhalten? Oder müssen wir uns hinsetzen und sagen, wir müssen jetzt wirklich mal priorisieren, welche Themen sind uns wichtig und welche fallen da womöglich hinten runter? Und wenn das so wäre, wie wäre da deine Prioritätenliste?
Also ganz grundsätzlich ist, und auch das ist ja so ein Glaubenssatz, der sich ganz tief verankert hat, dass wir denken, der Markt regelt irgendwie alles und das ist so eine unsichtbare Hand, die sich da so hinsetzt und die sortiert irgendwie unser ganzes Leben. Und Wirtschaft ist so eine Blackbox, an der man nichts tun kann und am besten auch nicht tut, weil wenn man es macht, ist es immer schlecht. Und das stimmt ja einfach nicht. Also eine große, große Errungenschaft von Demokratien ist ja, dass man gesagt hat, okay, wir haben eine soziale Marktwirtschaft, der Staat ist auch Teil von dem wirtschaftlichen Betrieb und schaut sich auch bestimmte Bereiche an, wo man beispielsweise sagt, die nehmen wir auch raus aus einem wirtschaftlichen Betrieb, zum Beispiel Bildung. Es ist einfach gut, wenn man das so organisiert, dass jeder einen Zugang erstmal zu guter Bildung haben sollte, dass das auch unterschiedlich ausfällt, aber erstmal in der Idee. Weil wenn man es privat organisiert, dann können reiche Leute ihre Kinder auf total fancy Schulen schicken und andere irgendwie nur 6 Jahre. Und das ist ja was, was wir wirklich nicht wollen. Und da zu sehen, Wirtschaft ist etwas, was wir gestalten können und in der Demokratie auch müssen, weil es sonst inhärent undemokratisch wird. Weil sonst werden reiche Leute immer reicher und wer sehr viel Geld hat, hat ja in der Marktwirtschaft auch immer viel Macht, weil viel Kapital bedeutet am Ende sehr viel Macht. Das ist inhärent undemokratisch. Und da zu schauen, natürlich muss der Staat eine ganz, ganz relevante Rolle einnehmen, sowohl in der Gestaltung von öffentlicher Daseinsvorsorge, von Sachen, die Grundrechte von Menschen sind, wo man sagt, nein, wir wollen nicht, dass es Menschen gibt, die keinen Zugang zu Bildung haben. Wir wollen, dass auch da, wo es vielleicht wirtschaftlich nicht rentabel ist, wollen wir trotzdem, dass öffentlicher Nahverkehr fährt, damit Menschen einen Zugang zur Mobilität haben. Das sind Sachen, auf die wir uns geeinigt. Das ist aber auch trotzdem noch was anderes als die Einnahmenseite, also wo man dann auch noch mal schauen kann, wo sagen wir auch zum Beispiel gar nicht nur, weil wir damit was anderes finanzieren können, aber bestimmte extrem hohe Vermögen sollte es nicht geben, weil die sind per se undemokratisch, weil diese Menschen so viel Macht haben und das eigentlich nicht vereinbar ist mit unseren demokratischen Grundsätzen. Praktischerweise kann man dann, wenn man auch anfängt, irgendwie das zu besteuern, auch tatsächlich darüber noch andere Sachen finanzieren. Das ist aber nicht nur, um XY zu finanzieren, sondern tatsächlich auch ein demokratiestärkender Mechanismus. Und da auch zu sehen, so unsere Wirtschaft funktioniert halt eben nicht wie so ein Eimer, aus dem man ein paar Sachen rausnimmt und dann muss man aber auch schauen, dass genug da drin ist, sondern dass es eben genauso nicht ist. Das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Teil davon, ist gerade in Krisenzeiten zu investieren, um der Wirtschaft langfristig zu ermöglichen, dass es ihr besser geht. Weil wenn man jetzt anfängt, oh nein, es geht der Wirtschaft nicht gut, jetzt müssen wir überall kürzen. Beispielsweise hört man dann auf, relevante Renovierungen zu machen bei Bahnen und bei Schulen. Wenn man das jetzt aber nicht macht, dann haben die ganzen Unternehmen, die eigentlich diese Renovierung machen, denen geht es ja dann plötzlich auch nicht gut, weil ihnen fehlen Aufträge. Und das macht dann ja eine bestehende, irgendwie vielleicht wirtschaftliche, komplizierte Lage noch schwieriger. Also da auch zu sehen, sparen ist nicht unbedingt eine Antwort auf eine wirtschaftlich herausfordernde Situation.
Was mich interessieren würde im Punkt Generationengerechtigkeit, ist, dass viele ja gerade ganz aufgeregt sind darüber, wie die jungen Menschen TM wählen. Es stellt sich heraus, auch junge Menschen sind anfälliger geworden für Populismus. Es wird fälschlicherweise dann oft irgendwie so kolportiert, dass sie besonders anfällig wären. Das ist nicht so, aber wir sehen schon, dass sich gegen Erwartungen, die auch sehr stark mit Fridays for Future assoziiert waren, gerade junge Leute sehr viel konservativer und teilweise einfach rechtsradikal sind. Und zwar nicht nur in Deutschland, das müssen wir, glaube ich, auch festhalten, sondern international. Was wäre deine Erklärung dafür?
Ich glaube, die einfache Erklärung dafür gibt es nicht. Ich kann ja nur aus meiner eigenen Erfahrung auch irgendwo sprechen, die natürlich eine ist, die überhaupt nicht stellvertretend ist für eine gesamte Generation. Wir haben natürlich aber eine junge Generation, die extrem krisengeprägt ist, also mit Corona-Pandemie, russischer Angriff auf die Ukraine, in der Folge dann Energiepreiskrise, jetzt Trump, geopolitische Konflikte, also eine Regierung, die zerbricht. Also wir haben ja wirklich eine absurde Aneinanderreihung von Krisen erlebt, auf die Populisten vermeintlich einfache Antworten haben. Das ist, glaube ich, ein Teil. Ein anderer Teil ist, dass sich aber auch viele junge Leute nicht ernst genommen fühlen von Politik und der Art und Weise, wie Politikerinnen über sie sprechen, mit ihnen kommunizieren, generell kommunizieren und ihre Themenbereiche auch außen vor gelassen werden. Und ich glaube, diese Kombination ist natürlich dann mit Social Media, einer extremen Präsenz von rechten Organisationen oder Strukturen und Politikerinnen auf Social Media. Nichts davon ist eine monokausale Erklärung, aber zusammen, genau, auf jeden Fall befeuert ist, glaube ich, so eine Situation. Ich glaube, gleichzeitig darf man sich auch nicht von hohen AfD-Wahlergebnissen bei jungen Leuten jetzt einfach leiten lassen und sagen, die sind besonders anfällig dafür. Wenn wir uns anschauen, es wurde jetzt total viel gesagt, oh, die Europawahl. Die jungen Leute haben da letztes Mal alle Grüne gewählt und jetzt nicht mehr. Es gibt einen riesigen Anteil von sonstigen Parteien bei den unter 25-Jährigen, glaube ich, oder unter 30-Jährigen bei der Europawahl, dass tatsächlich sich einfach der Anteil von Leuten, die vorher Grün gewählt haben, relativ, sozusagen 2019, relativ en bloc, 25-30%, davon jetzt sehr viele Volt, Tierschutzpartei, also andere progressive Parteien, die auch explizit mit Klimaschutz geworben haben, auch gewählt haben, dass da, glaube ich, diese sehr einfache Erzählung von jetzt sind die alle rechts geworden, auch ein bisschen zu kurz greift und man da, glaube ich, auch ein bisschen bei den Statistiken, also lohnt sich auch ein bisschen ein Blick auf die richtigen Zahlen und nicht nur das, was dann irgendwie Leute sich rauspicken, weil das besonders gut ihre Argumentationslinie unterstützt.
Ja, was man auf jeden Fall sehen kann, ist, dass die Zustimmung, also sagen wir mal in der Zielgruppe bei der Europawahl war das in Deutschland möglich und bei manchen Landtagswahlen auch, also dass 16-Jährige wählen durften, also die 16- bis 24-Jährigen, wenn wir die mal nehmen, dass es da schon viele Wählerstimmen bis über 30% bei den Wahlen zu den ostdeutschen Landtagen gegeben hat, in Sachsen und in Thüringen einerseits. Und dass zum anderen der Anteil der jungen Wählerinnen und Wähler für die etablierten Parteien, und dann spreche ich jetzt nicht über die kleinen, also über die Volts dieser Welt, die europaweit angetreten sind, sondern wirklich die etablierten, im Bundestag vertretenen Parteien, dass da die Zustimmungsraten oder die Wählerstimmen auffallend gering sind. Und vielleicht ist das sozusagen auch nochmal so ein negativer Teil der Begründung, dass sich manche Parteien auch einfach davon verabschiedet haben, junge Leute anzusprechen, aus ganz pragmatischen Gründen. Also auch das habe ich Marina mal in einem anderen Telefonat erzählt. In Brandenburg ging es ja darum, die zu verhindern, dass die AfD stärkste Kraft werden würde. Und Woidke wurde dann zum jetzt Ministerpräsident, oder die SPD wurde wiedergewählt mit Woidke als Spitzenkandidat. Und diejenigen, die dafür maßgeblich gesorgt haben, sind die über 65-Jährigen. Also die 18-Jährigen oder 25-Jährigen oder so, die haben da gar nicht stattgefunden. Insofern kann man sich doch die Frage stellen, inwieweit sozusagen aus ganz wahltaktischen Gründen die etablierten Parteien, pauschalisiere das mal etwas, bei den Grünen kann man da vielleicht rausnehmen, aber sich einfach auch davon verabschiedet haben, die jungen Leute anzusprechen.
Also ich würde sagen, es gibt ja schon den Versuch, also wir sehen es irgendwie mit Politikern, die jetzt auf TikTok versuchen zu kommen. Wir sehen es auf Twitch und Co. Der Versuch ist da. Ich glaube, es reicht aber halt nicht, es reicht halt nicht einfach nur ein anderes Medium zu wählen und zu denken, dann erreicht man junge Leute, wenn man Politik macht, die an jungen Leuten und ihren Lebensrealitäten vorbeigeht. Oder wenn man halt auch einfach, also es tut mir leid, ich würde sagen, da sind ja auch nicht nur junge Leute frustriert, sondern das, was man gerade über Geschehnisse innerhalb dieser Ampelkoalition hört, das macht zu Recht alle Leute wütend und frustriert, wenn man sich fragt, wie kann das bitte sein, dass diese Regierung so offensichtlich anscheinend nicht gewillt ist, gute Politik zu machen, sondern Parteikalkül und Strategie und Profilierung über gute Politik in Krisenzeiten für Menschen in diesem Land stellt. Und dann zu sagen, ah, wir sind aber einfach nicht genug auf TikTok, ja, tut mir leid, aber nur auf TikTok zu sein, wenn du trotzdem schlechte Politik machst, das ändert dann halt nichts daran.
Was ist denn Twitch? Ich oute mich mal.
Ist so eine Streaming-Plattform, auf der sehr viele Gamer eigentlich so ihre Spiele streamen, wenn sie und dann sich mit Leuten unterhalten. Aber es gibt auch immer mehr so Rede- und Talk-Formate, die irgendwie auf Twitch laufen. Ich bin auch kein Profi, aber die FDP hat 2019 sehr viel im Wahlkampf auf Twitch gemacht und war, das wurde ihr unter anderem zugesprochen, als einer der Gründe, warum sie 2019 so stark bei jungen Leuten war bei der Europawahl.
Ja, wobei, wenn Politiker sich Gedanken um Social-Media-Strategien machen, ich werde ja auch oft gefragt, dann scheint immer die Frage zu sein, wie können wir am besten auf die jungen Leute einreden und ihnen erklären, dass wir ja in Wirklichkeit gut sind. Also es wird selten, Social-Media wird selten mit der Möglichkeit verbunden, auch mal ehrlich und offen zuzuhören.
Ich glaube, Social-Media ist kann hilfreich sein, es kann auch total gegenläufig sein. Wir sehen die ganzen Tendenzen irgendwie mit rechten Kräften auf Social Media. Gleichzeitig kommen wir jetzt auch nicht drum herum, davon irgendwie einen Umgang damit finden zu müssen. Und das müssen auch, also das müssen auch die Demokraten. Ich glaube, die Antwort kann nicht sein, einfach nur das zu machen, was die Rechten machen. Also ich wünsche mir nicht einen Wahlkampf wie in den USA, der irgendwie geprägt ist von Desinformation und ganz viel Negative Campaigning, also vor allem die anderen blöd zu finden.
Das heißt, das ist etwas, das mich, ich glaube, relativ zum Schluss unseres Gesprächs sehr interessieren würde. Es gibt im Moment auf der demokratischen Seite eine heftige Debatte darüber, ob das, was wir tun mit Information und Bildung und Aufklärung, eigentlich überhaupt noch der Zeit entspricht und eine effektive Vorgehensweise ist, wenn wir uns schon längst in einer Art Informationskrieg befinden. Und es ist immer wieder die Frage, brauchen wir demokratischen Populismus? Braucht Klimaschutz mehr Populismus?
Ich würde sagen, das beschäftigt viele und ich glaube uns oder mich auf jeden Fall auch. Ich weiß bis heute noch nicht genau, was demokratischer Populismus sein soll. Ich habe noch keine überzeugende Antwort davon gehört. Ich glaube, was wir brauchen, ist ja wieder ein Bewusstsein für die richtigen GegnerInnen. Also, und das kann man dann fast unter Populismus auch irgendwie fassen, weil wenn ich jetzt mit Leuten spreche, die sagen, sie machen sich Sorgen um die Energiepreise und das Heizen so teuer ist und die Fernwärme, das ist so mega intransparent und man weiß nicht, wir haben jetzt auch eine Fernwärme irgendwie und wir wissen legit nicht, was wir für unsere Heizung zahlen und ich kann es auch nicht rausfinden so richtig. Dann zu sagen, so das Problem sind an der Stelle, ist es aber vielleicht gar nicht der Klimaschutz, sondern es sind halt Energiekonzerne, die unglaublich große Profite machen, weil sie halt große, also nicht Monopole, aber sozusagen sehr wenig Konzerne können am Ende Energiepreise setzen. Wir sehen irgendwie, was mit dem LNG aus den USA passiert. Jetzt auch da wieder der Schluss zum Anfang, dass da Unternehmen sagen, ah ja, das ist ja total praktisch, wir können hier irgendwie relativ günstig das fördern, aber wir können es in Europa mega teuer verkaufen, weil gerade da die Preise so hoch sind und viel Gewinn machen. Da auch zu sagen, ein demokratischer Populismus darf, glaube ich, nicht sein, jetzt plötzlich alles ins Falsche zu verkehren und irgendwie selber anfangen, Fake News zu verbreiten. Aber natürlich ein Bewusstsein für die richtigen Gegnerinnen und Gegner zu haben. Und über, wer sind eigentlich diejenigen, die davon profitieren, dass sie spalten? Also die Rechten spalten ja unglaublich viel und das machen sie gar nicht unbedingt, weil ihnen Transpersonen beispielsweise jetzt irgendwie so wichtig sind und weil ihnen da wirklich das ideologisch so wichtig ist, sondern weil sie wissen, wenn sie daran Leute spalten, können sie profitieren. Und da klar zu machen, okay, wer profitiert eigentlich? Wer sind eigentlich wirklich die Gegner, die irgendwie gerade unser aller Leben schlechter machen, die das Klima zerstören, damit eine sichere Zukunft von uns allen gefährden, die Profite machen auf Kosten von Menschen in prekären Jobs, die im Zweifelsfall dafür sorgen, dass irgendwie unsere Mieten steigen. Da real, glaube ich, wieder drüber zu reden, das wäre so ein bisschen eine Antwort, die kann man schon vielleicht als demokratischen Populismus bezeichnen. Ich würde aufpassen, alle Strategien der Rechten zu übernehmen, einfach weil ich mir nicht so einen Wahlkampf wie in den USA, was wir da erlebt haben, wo wirklich massenhaft Leute von kompletten Falschinformationen überzeugt sind.
Ich glaube fast, also wir neigen uns tatsächlich dem Ende entgegen, zumindest was hier die Aufnahme unseres Podcasts angeht. Ich glaube tatsächlich, dass das auch noch mal ein Thema wäre, Marina, für eine weitere Diskussion, weil wir jetzt in mehreren Folgen, ich erinnere mich auch an die letzte mit Steffen Mau, wo es um Ostdeutschland ging, wo es um die Frage ging, inwieweit, sagen wir mal, etablierte Strukturen oder inwieweit etablierten Strukturen, nehmen wir mal Parteien, irgendwie Alternativen zur Seite gestellt werden müssen, weil sich diese sonst etablierten Strukturen für die Menschen als nicht wirkungsvoll und ineffizient erwiesen haben. Also Stichwort Bürgerräte in Kommunen oder sowas. Also das ist das eine. Und das andere, ja, also ich glaube, es lohnt sich, also wenn wir schon über solchen demokratischen oder Klimaschutzpopulismus sprechen, ja, vielleicht differenziert er dann gerade nicht, aber ich sag mal so, zumindest kann ja jede ihren Stromanbieter wechseln und so weiter und da zu unterscheiden, an welchen Stellen der Wertschöpfungskette wer wie Geld verdient und wie klimaschädlich das auch passiert. Das macht also auch Sinn. Und dann eben auch die Frage zu stellen, also wie sich innerhalb des Systems, sage ich mal, auch Alternativen anbieten, ja, in einem ganz breiten Spektrum. Also das ist, glaube ich, auch nochmal eine ganz spannende Diskussion, die zu führen wäre. Aber bei dieser Parteiendemokratie, ich habe darauf keine Antwort und habe auch heute so richtig auch noch nicht verstanden, wie sozusagen für jüngere Menschen, die vielleicht auch gar nicht diese klassische Bildung an so eine SPD mit so einem Bindung, also eine SPD mit so einem Aufstiegsversprechen durch Facharbeitertum und so weiter haben. Also was eigentlich die Antwort auf diese massiven strukturellen Veränderungen auch sind, was das sozusagen als Organisation und so weiter sein kann. Also ich glaube, das ist nochmal eine spannende Diskussion für die Zukunft.
Dann würde ich vorschlagen, wir stellen dir die gleichen Fragen, die wir allen unseren Gästen am Ende einer solchen Folge stellen. Und meine erste Frage ist, was bringt dich zur Verzweiflung, Carla?
Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, ich versuche eigentlich so selten wie möglich so Verzweiflung zuzulassen. Ich bin so ganz harte Zynismusgegnerin. Ich habe mir, als ich angefangen habe mit so Klimaaktivismus vorgenommen, Karl, du kannst alles machen, aber werd nicht zynisch. Weil ich glaube, dass so Zynismus so das Schlimmste ist. Wir können irgendwie enttäuscht sein, wir können wütend sein, wir können traurig sein. Man muss nicht immer Hoffnung haben. Ich habe das Gefühl, es gibt ja immer so diese Idealisierung von alle müssen die ganze Zeit mega hoffnungsvoll sein und nur kann sich das dann was verändern. Ich glaube, das stimmt auch einfach nicht. Aber so Verzweiflung ist immer so, ich habe das Gefühl, so der erste Schritt in Richtung irgendwie Zynismus ist so ein sehr, weil es hier so was sehr Resigniertes ist. Gibt natürlich immer wieder Momente, also wo ich so denke, wie kann das denn sein? Also wie können wir jetzt schon wieder eine Debatte über so, ich glaube, wenn so Sachen wieder aufgerollt werden, also wenn wir irgendwie erleben, dass es plötzlich heißt, ach jetzt Friedrich Merz ist doch gegen das Verbrennen aus, man denkt, so, wie kann das sein? Wir haben da doch jetzt irgendwie Common Sense erarbeitet, wir wissen das alle.
Wenn wir den Schritt zurückgehen, dann muss ich dich als Aktivistin fragen, du bist bestimmt nicht immer hoffnungsvoll, aber ich erlebe dich als doch sehr hoffnungsvoll in dem, wie du kommunizierst. Und es braucht ja diese Art von Hoffnung, zumindest die Erwartung, dass Dinge besser werden können, weil sonst würden wir ja nicht täglich arbeiten. Was macht dir Hoffnung?
Ja, ich habe das Gefühl, das ist immer so der Moment, wo erwartet wird. Ich nenne jetzt so drei Klima-Good News. Der CO2-Staubsauger, der gerade auf Island entwickelt wird und der bald all unsere CO2-Probleme lösen wird. Ich würde sagen, das ist es nicht, sondern was mir Hoffnung gibt, ist zu verstehen, wie eigentlich politische Veränderung funktioniert. Und ich weiß, es gibt Szenarien, die sind besser als die, auf die wir gerade zusteuern. Wir steuern auf eine Welt zu, die ist 3,1 Grad heißer und fürchterlich. Aber ich weiß, es gibt Szenarien, die sind besser. Und ich weiß, dass ich etwas dafür tun kann. Und zwar gar nicht ich alleine, weil ich eine Bambuszahnbürste benutze, sondern weil wir uns kollektiv organisieren können mit ganz vielen Leuten für politische Veränderungen, dass es wahrscheinlicher wird, dass wir eben nicht in diesem 3,1-Grad-Szenario, sondern in einem besseren Szenario landen. Und ich glaube, das ist eigentlich das, was mir Hoffnung gibt. Also das immer wieder zu merken, es muss nicht, das Szenario, auf das wir zusteuern, ist nicht ausweglos, sondern zu wissen, es gibt bessere Szenarien und ich kann dafür arbeiten. Also ich habe eine Form von Macht.
Es tut mir sehr, sehr gut, dir zuzuhören, weil du einen geerdeten Optimismus hast, der sehr pragmatisch auf die Dinge schaut, aber eben auch dich nicht anstecken lässt von einer, oh mein Gott, das ist alles schlimm, was ja auch so ein bisschen in der heutigen Medienlogik liegt, ne? Katastrophen verkaufen sich und wir sind nicht in einer Katastrophe, wir sind in einer Veränderung, die wir gestalten können. Danke sehr, dass du heute bei uns warst und dass du an dieser Gestaltung mitarbeitest.
Ja, danke für die Einladung.
Vielen Dank auch von meiner Seite, Carla. Ich habe dir mit großer Neugier zugehört, großen Spaß gemacht und ich wünsche dir alles Gute für die nächsten Wochen und Monate.
Danke, ich mich auch.
Mach's gut, ciao.
Ciao.
Ja, Marina, macht dir das, was Carla Hoffnung macht, auch Hoffnung? Hat sich da was übertragen?
Auf jeden Fall, es macht mir mehr Hoffnung als ein neuer CO2-Staubsauger, weil ich glaube, was sie ein bisschen beschrieben hat, ist auch die Art und Weise, wie wir uns wirtschaftlichen und sozialen Kipppunkten annähern, und zwar positiven. Und sie hat sehr klar beschrieben, es gibt absolut Leute, die das berechtigte wirtschaftliche Interesse daran haben, auch eine Wirtschaft der Zukunft zu sichern und damit die Welt nicht unendlich heißer werden zu lassen. Und es ist günstiger geworden, nachhaltige Energie zu benutzen. Und diese Art von wirtschaftlichen und sozialen Kipppunkten kann die ganze Debatte verändern. Ich mag diesen hoffnungsvollen Aspekt bei ihr. Und ich glaube, ich habe für mich auch noch mal bestätigt bekommen, etwas, das ich schon vermutet habe. Es ist nicht primär Social Media, das junge Menschen frustriert, das junge Menschen auch von der Demokratie wegtreibt, sondern es ist in vielen Punkten auch die Demokratie selbst, die sagt, ah, wir haben jetzt doch einen TikTok-Account, damit reden wir doch mit den jungen Leuten. Was hast du für dich mitgenommen?
Also für mich war das auch eine wichtige Erkenntnis, dass Social Media als solche nicht schuld daran sind, dass rechte Parteien so viel Zulauf erhalten. Du hattest das ja schon vermutet und ich finde, Carla Remsma hat das sehr überzeugend dargelegt. Was mich ein bisschen, also weiter nachdenklich werden lässt, ist, wie sich diese Erzählung, die du ja auch zusammengefasst hast, also das ist natürlich irgendwie ein Wandel in der Bevölkerung, ob das jetzt Jüngere oder Ältere sind, hin zu einem nachhaltigeren Verhalten und dass es dafür auch hier und da Anzeichen für einen entsprechenden regulatorischen Rahmen gibt, dass es also nicht nur die Bambuszahnbürste ist, die ich selber benutze, sondern dass sich also auch gesamtgesellschaftlich und gesamtwirtschaftlich verändert, wie sich das übereinbringen lässt mit einem Wahlergebnis in den USA, wo man eben nicht sagen kann, die sind alle bekloppt und dumm und so weiter und so fort. Und wie sich das auch nicht irgendwie übereinbringen lässt mit tatsächlichen Versuchen, auch bestimmte Dinge auch zurückzudrehen und weiß ich was. Und wie sich das auch nicht übereinbringen lässt mit einer Ignoranz auch von manchen etablierten Parteien, die sozusagen Luftschlösser aufbauen, dass alles so bleiben könnte, wie es ist und dass Klimaschutz dann irgendwann kommt und dann werden wir schon alle in eine sonnige Zukunft irgendwie gelangen. Also diese beiden Seiten lassen sich für mich im Moment ganz schwer überbrücken, auch aufgrund der aktuellen Geschehnisse. Und an der Stelle würde ich gerne weiter diskutieren, weil da ist der gordische Knoten für mich noch nicht durchschlagen.
Ich hätte eine Idee, was Ansätze sein könnten und dafür bräuchten wir eine Folge über Psychologie.
Wir machen eine Folge über Psychologie. Also wir machen im nächsten Jahr weiter. Das ist jetzt vielleicht auch eine gute Nachricht an alle Hörerinnen und Hörer, die uns treu gefolgt sind im Jahr 2024. Auch diese Folge mit Carla Remsma wird in diesem Jahr noch ausgestrahlt in einem weihnachtlichen Umfeld. Und wir werden in diesem Jahr auch noch eine weitere Folge aufnehmen, wo wir vielleicht so Fragestellungen weiter behandeln können, nämlich mit Ralf Füchs. Wir sprechen mit ihm über die Grenzen von grünem Wachstum, über die Möglichkeiten und Grenzen von grünem Wachstum. Und im nächsten Jahr reden wir über Psychologie. Im nächsten Jahr reden wir, obwohl wir da schon eine gute Folge auch mit Maren Urner hatten, die ja uns einiges zu dem Thema auch beigebracht hat. Wir reden über Bildung und über noch ganz viele andere Themen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ihr findet uns auf den einschlägigen, in den einschlägigen Orten im Netz, in denen es Podcasts gibt. Und wenn ihr Fragen oder Anregungen habt zu dieser Folge heute mit Carla Remsma oder zu früheren Folgen, dann meldet euch über die einschlägigen Social-Media-Kanäle bei Marina Weißband oder bei mir. Wir treten gern in Interaktion mit euch. Wir nehmen gern eure Gedankengänge auf. Freuen uns auf die nächste Folge. Marina, es hat wieder großen Spaß gemacht mit dir.
Gleichfalls. Alles Gute, Stefan. Bis bald.
Bis dann.